Ich glaube insgesamt der Workload, also die Arbeitsbelastung ist für mich persönlich viel, viel geringer als in Deutschland. Diese Freiheiten auch zu haben, nach der Schule dann mal zum Strand gehen zu können oder mit dem Fahrrad um die Lagoa zu fahren, immer direkt in der Natur zu sein. Das ist für uns beide, also wir sind viel mehr draußen als in Deutschland.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Ja, es gibt viele Gründe auszuwandern. Die einen gehen wegen des Wetters, andere suchen ein Land mit besseren Lebenshaltungskosten. Wiederum andere wünschen sich mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Und ein großer Teil der Menschen, die auswandert, macht das aus beruflichen Gründen, weil sie eine spannende Jobchance bekommen. Wie wäre es aber, wenn du gar nicht direkt entscheiden könntest, wohin du auswanderst, sondern einfach ein Angebot bekommst und dann zu- oder absagen musst, obwohl du vielleicht vorher noch nie in dem Land warst? Würdest du das tun, wenn dir jetzt jemand sagen würde, hey Rio de Janeiro, hier hast du einen Job, fang morgen an, ja? Mein heutiger Gast hat auf jeden Fall Ja gesagt und lebt jetzt eben in Rio de Janeiro. Auf welchem Ticket sie ins Ausland ist, das hörst du gleich. Ich bin Nicolas Kreuter, der Macher bei Einfach Aussteigen, und wenn du dich gerade konkret mit dem Auswandern beschäftigst, dann kann ich dir auch nur den Tipp geben, es gibt auf meiner Webseite derauswanderpodcast.com eine Checkliste, also wo du einfach einmal alles durchgehen kannst, ob du an alles gedacht hast. Diese Checkliste habe ich selbst erstellt, ich habe die auch selbst genutzt bei meiner eigenen Auswanderung. Also guck da unbedingt mal rein, die gibt es wie gesagt auf meiner Webseite. Und für meine Podcast-Community, also für alle, die jetzt hier zuhören, gibt es auch eine Infobroschüre zum Thema Abmelden aus Deutschland. Also was musst du alles beachten, wenn du dich in Deutschland abmelden willst? Also gerade wenn es auch zum Beispiel um laufende Versicherungen, Führerschein, Bankkonto etc. geht, ist diese Infobroschüre für dich sicher sehr spannend. Wenn du willst, dann schicke ich sie dir. Schreib mir einfach eine kurze Nachricht über meine Webseite derauswandererpodcast.com und ich lasse sie dir dann direkt zukommen.
Mein Podcast.
Samba-Musik, yes. Heute geht es in das größte Land Südamerikas, nach Brasilien. Brasilien hat inzwischen 216 Millionen Einwohner und ist bekannt für seine riesigen Regenwälder, natürlich den Fußball, den Karneval, die schönen Strände, tolle Steaks und natürlich eben für die Samba-Musik und die gastfreundlichen Menschen. Zum ersten Mal geht es jetzt im Podcast in die Millionenmetropole Rio de Janeiro. Das ist die wohl bekannteste Stadt Brasiliens. Rio ist berühmt für seine Copacabana, die Christusstatue auf dem Corcovado und den Zuckerhut, von dem aus man eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt hat. Vom Gefühl her, denke ich, ist das eine Stadt, die wirklich niemals schläft und in der immer irgendwo Musik läuft. Ob das wirklich so ist, das hören wir gleich, und wir sprechen auch gleich über das Thema Sicherheit. Also wie ist es wirklich in Rio zu leben und zu arbeiten und was sind die großen Unterschiede, auf die man sich einstellen muss? Das bespreche ich mit meinem Podcast. Das ist heute Steffi Meiner. Sie ist mit ihrem Mann vor bald einem Jahr nach Brasilien ausgewandert und lebt und arbeitet heute in Rio als Lehrerin. Wie sie mit diesem Job nach Rio gekommen ist, warum die beiden inzwischen eine Fernbeziehung führen müssen und was das Besondere am Leben eben in Brasilien ist, das hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Steffi.
Hallo.
Steffi, wenn du bei dir in Rio aus dem Fenster schaust, was siehst du da gerade?
Ich sehe einen wunderschönen großen Baum mit ganz vielen Vögelchen drin und die nächste Hauswand, sage ich jetzt mal, von den Nachbarn.
Wie ist das generell so von der Lage da in Rio, wo du lebst? Bist du mitten im Stadtzentrum oder beschreib mal, wo du da genau bist?
Wir wohnen in Copacabana und das ist schon ziemlich im Stadtzentrum. Ja, Rio ist ja so eingeteilt in vier verschiedene Zonen und das ist sozusagen die Südzone und ist jetzt nicht direkt am Strand, aber wenn man so 10 Minuten zu Fuß geht, dann steht man am Strand von der Copacabana. Das ist ganz, ganz schön hier.
Du bist schon zum Arbeiten dahin gegangen, oder?
Unter anderem auch, ja. Das war der Hauptbeweggrund, doch.
Okay, ja, dazu kommen wir gleich. Du lebst mit deinem Mann seit bald einem Jahr in Rio. Wie das Leben dort ist, dazu kommen wir etwas später hier im Gespräch. Was mich ja immer interessiert, sind die Beweggründe, warum Menschen auswandern. Und bei dir ist Brasilien ja nicht quasi der erste Stopp im Ausland. Du warst schon in anderen Ländern. Vielleicht nimmst du uns mal mit. Wann hast du Deutschland das erste Mal verlassen und wo bist du dann dahin?
Genau, ich bin 2017 zwischen meinem Bachelor- und Masterstudium zur Lehrerin für Sonderpädagogik bin ich nach Kenia gegangen und habe dort auch in einem Waisenhaus gearbeitet und an verschiedenen kleinen Public Schools in Kenia und bin dann dort 9 Monate geblieben. Und ja, ich glaube, das war so der Beginn der Reiselust und der Auswandererlust.
Wie bist du ausgerechnet auf Kenia gekommen?
Bekannter von mir war in Kenia und hat davon so geschwärmt. Und meine Eltern waren zusammen in Kenia, meine Großeltern waren zusammen in Kenia. Und ich glaube, das war dann irgendwie so, Kenia und ich müssen auch uns irgendwie treffen.
Ja, weil du hast es gerade gesagt, du arbeitest als Sonderpädagogin, also als Lehrerin für Kinder mit einer Lernbehinderung. Hast du diesen Beruf auch schon damals so mit dem Hintergrund gewählt, dass man damit ins Ausland gehen kann?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe das über eine Bekannte erfahren, dass man als Lehrerin ins Ausland gehen kann. Ich wusste das gar nicht. Und ja, ist natürlich super. Es ermöglicht total viele Chancen, auch die Welt anders kennenzulernen.
Ja, weil ich hatte das, ich weiß nicht, ob du Svenja meinst, die bei mir
genau,
auch
Svenja, genau.
Im Podcast war, genau, die nach Guatemala ja ausgewandert ist mit ihrem Mann. Und ich habe das ja damals auch so erfahren, dass es ja eben wirklich relativ einfach möglich ist, für Lehrer ins Ausland zu gehen. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert, wenn man eben die Ausbildung gemacht hat, das Referendariat und so weiter, wie man dann ins Ausland kommt?
Es gibt verschiedene Wege. Es ist ja einmal, wenn man das Referendariat beendet hat, dann kann man sich verbeamten lassen und dann ins Ausland gehen. Dann wird man sozusagen von der deutschen Regierung gefördert und von der Schule, wo man hingeht. Das ist halt Option A. Das nennt man dann ADLK. So ist die Abkürzung für Auslandsschuldienstkraft, glaube ich. Ich weiß nicht genau die Langform. Oder man geht halt ohne Verbeamtung ins Ausland als Ortslehrkraft und kann, also man kann sich dann an den Schulen direkt bewerben im Ausland und ja, wird dann sozusagen von der Schule bezahlt und auch versichert. Und ja, das ist das, was wir gemacht haben.
Und da bewirbt man sich einfach, da wird man zugeteilt, also so nach Losverfahren, oder kannst du dann sagen, in welches Land du willst?
Ja, man bewirbt sich, also man kann sich initiativ bei den Schulen bewerben oder man bewirbt sich halt bei der ZVA und dort wird man dann zugeteilt. Also dann kommt man wie so eine Art Pott und die Lehrer oder die Schulleiter können einen dann anfragen. Die schreiben einem dann eine E-Mail, was bei uns jetzt auch der Fall war. Also ich wurde von verschiedenen Schulen angefragt und ja, wir haben uns dann für Rio entschieden im Endeffekt.
Ja, lass uns mal auf den Punkt kommen. Du bist ja mit deinem Mann, der aus Kenia kommt, dann nach Deutschland, soweit ich weiß. Und dann eben hast du dich ja da beworben, an eine Schule im Ausland gehen zu können. Dann ist es Rio eben geworden. Wart ihr vorher schon mal da?
Nein, wir waren noch nie in Südamerika. Also wir waren ganz viel in Afrika unterwegs und halt Europa, Asien auch, aber Südamerika noch gar nicht. Es war ein sehr großes Abenteuer.
Das heißt also, du reist da vorher nicht hin, sondern du kriegst dann einfach ein Schreiben, wo dann draufsteht, wir begrüßen Sie am so und so vielten dann in Rio de Janeiro und Sie unterrichten dann da.
Ja, ich glaube, manche reisen vorher hierhin oder reisen halt zu den deutschen Schulen und gucken sich die vorher an. Und also ich würde sagen, die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen haben das nicht gemacht. Die sind halt auch dann einfach drauf los. Aber manche von denen waren dann auch schon mal in Rio. Das ist ganz unterschiedlich.
Denkst du, das war ein Fehler?
Nein, nein.
Okay.
Denke ich nicht.
Ja, wir kommen gleich noch auf einen spannenden Punkt. Lass mal generell so, also wir reden jetzt über Rio de Janeiro, ist nach Sao Paulo die zweitgrößte Stadt Brasiliens im Südosten des Landes, direkt am Meer, über 6 Millionen Menschen leben dort, also halt eine riesige Stadt. Wer noch nie da war, so wie du, wenn man dann da ankommt, wie würdest du so jemandem eben, der noch nie da war, diese Stadt beschreiben, was einen da erwartet?
Sehr grün, wie ich persönlich finde, sehr, sehr viel Natur, sehr viele Bäume, Pflanzen überall. Also das hat mich am Anfang wirklich sehr, sehr beeindruckt, weil in jeder Straße, wo man wie durchfährt, sind irgendwelche tollen, außergewöhnlichen Pflanzen oder Bäume und die Stadt, also die Stadt ist allgemein sehr grün. Natürlich sehr viele Menschen, sehr viel Verkehr. Also es fahren halt Busse, ganz, ganz viele Motorräder. zwischen den Autos durch. Viele Taxis, viel Uber ist hier, also viel Verkehr insgesamt. Viele Hochbauten finde ich schon. Kommt immer auf den Stadtteil an, auch wo man wohnt. Aber insgesamt, ja, es ist halt eine Großstadt, wie du auch sagst. Ne? Es sind sehr, sehr viele Einwohner und die müssen halt irgendwo hin.
Ist es da jemals ruhig?
Also es kommt, wie gesagt, auf den Stadtteil an. Also wir sind bewusst in einen Stadtteil gezogen, der im Zentrum ist. Also nicht im Zentrum der Stadt, sondern so zentral gelegen. Aber halt so ein bisschen familiärer. Also es ist nicht so laut hier. Aber wenn man Ruhe will, gibt es immer einen Ort in Rio, wo man hin kann. Also hier gibt es einen ganz tollen großen See, die Lagoa. Und ja, da kann man einmal komplett drumherum mit dem Fahrrad fahren. Und da ist es total ruhig. Und ja, am Strand, an der Copacabana jetzt oder in Ipanema nicht unbedingt.
Ja, eben, ihr lebt seit dem letzten Jahr da und eben auch seit bald einem Jahr insgesamt. Zurückblickend, weil es ja auch noch relativ frisch ist, wie waren die ersten Monate? Also ich stelle mir das auch eben so vor, wenn man da hinkommt, man war noch nie da, generell noch nie in Südamerika. Man kommt dann in sein Apartment, man richtet sich da ein und realisiert dann irgendwann, das ist ja gar kein Urlaub, sondern ich lebe ab jetzt hier. Mhm. Wie war so diese Anfangszeit?
Ich glaube, aufgrund der Situation bei mir mit der Schule war es für uns leichter, weil die Schule einem total hilft, hier anzukommen. Also wir wurden super unterstützt bei der Wohnungssuche, bei so Dingen wie Internetanschluss, ein Handyvertrag. Also was aufgrund der Sprachbarriere für uns auch gar nicht möglich gewesen wäre. Also ohne Portugiesisch hier zu sprechen, ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Also uns wurde vorher gesagt, hier spricht kaum einer Englisch. Gut, da geht man dann von aus, okay, vielleicht sprechen wenigstens 20-30% Englisch, aber hier spricht wirklich niemand in Englisch. Also ich freue mich immer, wenn ich dann mal beim Sport bin oder irgendwo unterwegs bin und eine Person mal Englisch spricht. Aber es ist wirklich eine Seltenheit. Und deswegen, glaube ich, war das für uns total hilfreich, dass wir diese Unterstützung der Schule hatten, dass uns da so geholfen wurde. Und das war schon hilfreich, weil am Anfang, wenn man hier sich auch nicht so auskennt, wir haben dann sehr, sehr viel zu Fuß gemacht, weil man kauft sich ja auch nicht direkt ein Auto. Wir haben uns jetzt mittlerweile ein E-Bike gekauft, wo man zu zweit drauf fahren kann. Also das ist richtig cool. Das gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht so. Ich weiß nicht, kennst du das?
Nee, kenne ich nicht. Wie geht das?
Also da sozusagen hinten nochmal ein Sitz drauf und der Fahrer halt. Und dann meistens ist
also
es
also kein Tandem oder was?
Nee, kein Tandem. Also die zweite Person fährt nicht.
Okay.
Sondern nur der Hauptfahrer. Also das ist wirklich toll. Damit haben wir dann natürlich auch sehr viel Freiheiten hier. Wir haben dann sehr viel erkundet und ja, das war eine sehr gute Investition. Und ja, das hilft dann auch nochmal, sich irgendwie so zurechtzufinden. Aber insgesamt, ich glaube, wenn man hier hinkommt und nicht so viel Unterstützung hat, ist es schon nicht leicht. Aber die Carioca, das sind ja die Einwohner von Rio hier, die sind auch sehr hilfsbereit. Also sie versuchen auch, wenn man die Sprache nicht spricht, einem irgendwie zu helfen. Das muss ich schon sagen.
Ja, lass uns mal über das Thema Sprache. Ich war vor ein paar Monaten in Portugal, also in Lissabon und Umgebung im Urlaub. Und ich kann so ein bisschen Spanisch und so ein bisschen Italienisch, aber mit Portugiesisch, das fällt mir irgendwie total schwer, weil ich keine Beziehung zu dieser Sprache habe. Das heißt, du hast oder ihr habt vorher auch nicht irgendwie Portugiesisch Unterricht genommen oder euch eben, keine Ahnung, online irgendwie mit auf die Sprache vorbereitet, sondern ihr seid da einfach hin in der Hoffnung, dass doch ein paar mehr Leute Englisch reden.
Ja, so teils, teils. Also wir haben schon mit Duolingo ein bisschen was versucht und uns so die Basics angeeignet. Aber wir haben von der Schule einmal die Woche auch einen Sprachkurs, den wir halt machen. Und wir haben am Anfang so einen Intensivkurs gemacht, wo wir dann jeden Tag 3 Stunden in die Schule abends gegangen sind, um das dann nochmal zu lernen. Und ja, Privatnachhilfe haben wir auch noch genommen, weil es halt ohne die Sprache hier fast unmöglich ist, finde ich. Also finden wir beide, würde ich sagen.
Wie ist dein Portugiesisch dann heute?
Ah, mais ou menos. So mal so. Nein, also ich glaube, es ist schon besser geworden.
Das klingt schon gut.
Also ich versuch's. Ich versuch's wirklich. Also es ist nicht einfach und aufgrund des Akzentes, der hier auch noch gesprochen wird, ist es dann nochmal, finde ich, ein bisschen schwieriger, weil die Betonung oft anders ist oder viele ja, Buchstaben halt verschluckt werden, oder die werden halt gar nicht ausgesprochen. Und da ich auch kein Spanisch konnte und mein Mann auch nicht, war es dann schon schwieriger. Aber Kolleginnen oder Kollegen, die Spanisch können, für die ist es deutlich leichter.
Ja.
Das muss ich schon sagen.
Wie ist so generell, wenn man jetzt auch irgendwie du in diese Schule kommt, die du ja vorher auch nicht kanntest, du kanntest die Kolleginnen und Kollegen nicht. Wie war das so am Anfang? Weil du weißt ja auch nicht eben, wo kommst du da rein? Was ist das für ein Kollegium? Was sind das für Kinder und so? Man fällt dir da wirklich komplett ins kalte Wasser. Wie lief das denn?
Ja, auch sehr gut, muss ich sagen, da wir halt eine, sag ich mal, Betreuungsperson direkt bekommen haben, die sich halt nur um die deutschen Lehrkräfte kümmert. Und die hat uns dann eingeführt und hat uns halt, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, meinem Mann und mir sozusagen eine Tour durch die Schule gegeben. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also die Schule war früher ein Botschaftsgebäude und wurde dann halt jetzt umgebaut. Und es ist total im Grün, mitten in der Stadt. Und es ist halt alles voller Palmen. Es ist wirklich, also bis heute noch für mich, ja, echt so ein kleines Wunder. Diese Schule ist wirklich wunderschön so gestaltet. Und ja, das Kollegium ist super offen. Es ist halt so, dass oft Lehrkräfte kommen und gehen. Deswegen kennen die das eigentlich schon. Es gibt natürlich auch ein paar, die für mehrere Jahre schon an der Schule arbeiten, aber tendenziell sind diese Verträge für die aus Deutschland halt die verbeamteten Lehrer sind immer 3 Jahre und dann kann man das halt verlängern bis maximal 8. Und für Ortslehrkräfte beginnen die Verträge halt bis zu 2 Jahren und dann wird's halt auch verlängert. Deswegen ist es halt oft, dass die Lehrer sich, ja, sich dann etwas Neues suchen oder bleiben, und deswegen, die sind alle sehr, sehr offen gewesen. Ich habe mich eigentlich von Anfang an sehr wohl gefühlt.
Super. Bei deinem Mann war ja der Start etwas schwieriger, um nicht zu sagen sehr, sehr holprig. Er hat ja in Deutschland als Fitnesstrainer gearbeitet, wollte das dann auch in Rio machen. Das hat aber nicht funktioniert. Was war da?
Genau, ja, wir dachten, vielleicht auch ein bisschen blauäugig dann gedacht, wir dachten, okay, gut, er geht hier hin und arbeitet dann in deinem Fitnessstudio. Das ist hier aber so, dass die Bürokratie sehr, sehr streng ist. Ich finde in manchen Hinblicken sogar strenger als in Deutschland. Und ja, es war dann nicht so einfach, seine Lizenz hier überhaupt legalisieren zu lassen, beziehungsweise es war unmöglich, hier um Fitnesstrainer zu sein, studiert man das und dann bekommt man halt eine bestimmte Erlaubnis. Das wurde halt von ihm hier nicht anerkannt, weil er halt auch nicht Portugiesisch spricht und auch nicht das Studium jetzt ja schnell abschließen konnte. Deswegen konnte er ohne diese Erlaubnis halt nicht arbeiten.
Also das heißt, er hat ja irgendeine Ausbildung oder Bescheinigung ja in Deutschland gemacht und die wurde aber da nicht anerkannt.
Genau, es ist eine internationale Fitnesstrainer und auch Personal Trainer Lizenz und die wurde hier nicht anerkannt, genau. Also wir haben es auch versucht, er hat sich auch in mehreren Fitnessstudios beworben, aber es war nicht möglich. Also natürlich auch aufgrund der Sprachbarriere, aber er hätte jetzt nur irgendwie vielleicht privat noch bei jemandem arbeiten können, aber da auch keiner Englisch spricht, ist das dann halt auch wieder das Problem.
Ist das sowas, was ihr jetzt, also wahrscheinlich dann bereut, dass ihr das vorher nicht gecheckt habt? Weil ich wäre ja selber nicht drauf gekommen, dass es da so eine Regelung gibt.
Bereuen würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich deutlich schwieriger, als wir uns das gedacht haben. Also das hätten wir uns so nicht vorgestellt. Und ja, es ist natürlich einfach schade, so auch perspektivisch gesehen, dass es nicht funktionieren kann. Dass es nur dann vielleicht in einem anderen Bereich hätte funktionieren können, wo man Englisch spricht, aber auch das ist hier ja wirklich, wie gesagt, sehr, sehr dezimiert.
Das heißt, das bedeutet jetzt, das hattest du mir im Vorgespräch gesagt, er ist momentan in Kenia, arbeitet da. Das heißt, ihr führt jetzt eine Fernbeziehung, also nicht das, was man sich eigentlich vorstellt, genau, wenn man auswandert gemeinsam.
Genau, so ist das. Leider muss man da manchmal durch, aber ja.
Ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich so der schwierigste Moment seit der Auswanderung. Auf der anderen Seite, was war so der schönste Moment in dem knapp ersten Jahr in Rio? Also wo du auch gesagt hast, deswegen hat es sich gelohnt, hier hinzukommen?
Ich glaube insgesamt der Workload, also die Arbeitsbelastung ist für mich persönlich viel, viel geringer als in Deutschland. Also diese Freiheiten auch zu haben, nach der Schule dann mal zum Strand gehen zu können oder mit dem Fahrrad um die Lagoa zu fahren, immer direkt in der Natur zu sein. Das ist für uns beide, also wir sind viel mehr draußen als in Deutschland. Und ja, das Wetter ist für mich ausschlaggebend auch für hier. Es ist jetzt, also es gibt ja auch 4 Jahreszeiten hier, aber es ist halt nie kalt. Es regnet dann mal, jetzt zum Beispiel heute hat es ein bisschen geregnet, dann kühlt es halt ab. Im Sommer ist es halt so, also der Sommer ist meistens so von Dezember bis April. Da ist es natürlich dann sehr heiß, aber dann kommen halt wieder Monate, wo es so super angenehm ist und man friert trotzdem fast nie. Und ich finde, das macht so viel von der Lebensqualität aus. Und einfach diese Freiheiten zu haben, ja, die Sachen machen zu können, die man möchte. Das Reisen ist hier, finde ich, sehr einfach. Man kann sich hier super einfach ein Auto mieten. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals gemacht. Es gibt hier in der Nähe von Rio halt super viele so kleine Inseln und schöne Orte, wo man hinfahren kann. Und ja, das Freiheitsgefühl ist einfach ein ganz anderes.
Wir machen eine ganz kurze Pause hier im Podcast. Es geht gleich weiter. Vorher habe ich noch einen Tipp für dich. Hast du dich eigentlich beim Hören meiner Podcast-Folgen auch schon einmal beim Gedanken erwischt, wie es wäre, selbst die Koffer zu packen und das Auswandern mal auszuprobieren? Wenn du dir noch nicht sicher bist, welches Land für dich das Richtige ist oder ob ein Leben in der Ferne wirklich zu dir passt, dann habe ich jetzt eben einen wichtigen Tipp für dich. Unser Podcast-Werbepartner der heutigen Folge ist TUI. Und TUI sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust haben, Auslandserfahrung zu sammeln. Wenn es schon immer dein Traum war, die Sachen zu packen und zum Beispiel ans Meer zu ziehen, dann ist das deine Chance. Gesucht werden Menschen, die gerne als Reiseleiter, Kinderbetreuer, Entertainer, Fitnessinstructor oder Schwimmtrainer arbeiten möchten. Wenn du Lust hast auf Kreta, Fuerteventura, Mallorca, Teneriffa oder auch auf dem spanischen Festland oder in Bulgarien zu leben, dann bewirb dich jetzt über die Webseite tuidestinationjobs.com. Dein Alter spielt keine Rolle. Bewerben können sich sowohl Berufserfahrene als auch Quereinsteiger. Als besondere Benefits übernimmt TUI nicht nur die Kosten für deine Unterkunft und die Flüge zum und vom Zielort, sondern auch deine private Krankenversicherung und einiges mehr. Bewirb dich jetzt ganz einfach online auf der Webseite tuidestinationjobs.com. Alle Infos zu den spannenden Jobmöglichkeiten im Ausland findest du auch über den Link in den Shownotes hier in der Podcast-App. Und wer weiß, vielleicht verbringst du ja bald den Feierabend unter Palmen. Jetzt geht's zurück ins Gespräch. Wenn man so generell so auf die Unterschiede schaut, Deutschland und Brasilien, ich glaube, also fast größer kann es ja wahrscheinlich auch nicht sein, auch zum einen von der Mentalität, eben auch sonst so vom Alltag her. Was sind so die größten Unterschiede, die du so feststellst im Alltag in Brasilien im Vergleich zu Deutschland oder vielleicht auch so dahingehend Dinge, die du vermisst da, die anders sind?
Ich glaube, ich würde sagen, die Lautstärke, also auch von den Brasilianern selber. Die Brasilianer sind sehr laut. Also das merken wir natürlich auch bei den Schülern. Ich sage auch immer, ihr schreit euch an. Also das ist wirklich, die merken das halt gar nicht selber, dass sie so unglaublich laut sprechen. Und ja, dieser Lautstärkepegel allgemein im Klassenraum ist natürlich ein ganz anderer. So, ich finde auch insgesamt der Respekt gegenüber Lehrkräften ist ein anderer hier, finde ich. Es sind ja auch nur brasilianische Kinder.
Wie denn?
Ja, weniger. Ich finde deutlich weniger. Also in Deutschland, ich habe hier auch an vielen Förderschulen gearbeitet und auch, wo Kinder waren mit emotionalen Störungen, die natürlich da auch Schwierigkeiten haben, aber das war trotzdem nochmal was ganz anderes. Und ja, hier braucht man oft manchmal 10 Minuten, um überhaupt mit dem Unterricht zu beginnen, damit die Schüler leise sind. Also auch wenn die Lehrkraft da ist, ja, das ist eine ganz andere Mentalität.
Und was machst du dann?
Ja, also das Gute ist, ich bin immer zusätzlich zu einem Kollegen oder einer Kollegin im Unterricht und wir haben mittlerweile so ein paar Systeme entwickelt, damit es schneller geht, aber es ist wirklich schwierig, muss ich echt sagen. Also da merke ich einen großen Unterschied insgesamt, also vom Schülerklientel und auch so von dem, ja, dass man aufeinander so ein bisschen achtet. Also wenn man am Strand ist, dann sind da halt 5 Musikboxen, die nebeneinander an sind. Und das stört jetzt keinen, ob der eine da seine Musik hören möchte oder nicht. Also das ist, ja, ist schon nochmal ein Unterschied.
Also ist auch so die Mentalität oder ist es einfach ein Klischee, dass die einfach sehr extrovertiert ist, eben halt laut, aber halt auch so sehr mitteilsam und so weiter? Oder wie hast du das jetzt auch so außerhalb der Schule erlebt?
Ich glaube, das ist schon die Mentalität der Brasilianer. Also sie sind ein sehr sind sehr lebensfroh und sind auch so, ja, die haben halt eher die Einstellung, so erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Also nicht genau wie bei uns andersherum. Sie sind schon sehr, ja, offen für Dinge und arbeiten natürlich auch sehr viel hier. Die arbeiten hier im Durchschnitt 12 Stunden pro Tag. Aber von der Qualität ist es natürlich dann eine andere. Und ich glaube, dass das Durchschnittseinkommen in Rio ist halt bei 600 Euro, liegt es ungefähr. Und das ist natürlich für die Leute dann auch nicht immer leicht. Und ich kann das auch verstehen, dass man dann auch gerne mal abends draußen sitzt und ein Cerveja, also ein Bier trinkt, ja, sich einfach eine gute Zeit macht und mal kurz vom Leben halt so, ja, eine Pause nimmt und mal durchatmet. Aber ich sage immer so, die Brasilianer sind manchmal ein bisschen too much, was so Sachen angeht.
Ja, Issa, was ist denn wichtig im Leben? Also, weißt du, in Deutschland haben wir das Gefühl, ja, Erfolge, ne, immer weiterkommen, schneller, höher, weiter, so. Wie ist das in Brasilien?
Ich glaube, Familie ist ein ganz großer Stellenwert, der sehr wichtig hier ist. Sie lieben Kinder hier, also das ist auf jeden Fall auch was, aber auch so das Vergnügen. Also es ist schon am Wochenende, ist der ganze Strand komplett voll, wo die Brasilianer halt mit ihren selbst mitgebrachten Biers und ihrem Kalt, also dem so immer, jeder Brasilianer hat eigentlich so ein Kühl, ja, wie so eine Thermoskanne, wo er dann seine Biere reinstellt oder sein Caipirinha. Und ja, so dieses Vergnügen steht schon an einer sehr, sehr großen Stelle hier, das muss ich schon sagen. Und halt am Wochenende Zeit mit Freunden zu verbringen und rauszugehen und ja, viel Musik, Samba ist ja hier auch ein großes Ding. Karneval ist natürlich hier auch, ich habe es noch nicht miterlebt, aber es soll auch ganz besonders hier sein. Also sehr, sehr voll, sehr, sehr laut. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ich glaube, im Vordergrund steht schon eher so der Spaß und so die Freude am Leben.
Gibt es Dinge, womit du dich schwer tust in Rio, wo du irgendwie denkst, boah, das nervt jetzt irgendwie schon? Also, oder hast du das Gefühl, die rosa Brille ist noch auf?
Nee, ich glaube nicht. Also ich bin wirklich total gerne hier in Rio und ich mag die Stadt unglaublich gerne, weil sie so facettenreich ist und man so viele Möglichkeiten hat. Die Brasilianer sind, was ich will es nicht sagen nervt, aber es ist, was die Ernährung angeht, also das Essen ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Also ich bin auch Vegetarierin und sie essen natürlich sehr viel Fleisch hier. Das Hauptgericht ist halt so Bohnen mit Fleisch, so eine Art Eintopf und Reis. Und ja, das ist jetzt so, das Essen an sich ist jetzt nicht so meins, würde ich sagen. Und es ist so, dass sie sehr ungesund sich ernähren. Also sehr viel Süßes, extrem viel Kuchen. Ich habe noch nie ein Land erlebt, wo es so viel Kuchen gibt. Also zu jeder Uhrzeit, die essen morgens zum Frühstück Kuchen, zum Abendessen nachts Kuchen. Also ja, so man muss wirklich danach suchen, mal ein Restaurant oder irgendwo einen Ort zu finden, wo man sagt, okay, es gibt jetzt hier mal was richtig Gesundes. Also klar, Salat und sowas. Aber so ein Avocado-Brot oder so, das kann man sich dann besser selber machen.
Ja, ich kann mich jetzt, wo du das erzählst, ich kann mich erinnern, in Berlin gab es so ein brasilianisches Restaurant, wo die mit so riesigen Fleischspießen an deinen Tisch gekommen sind und ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, und das runtergeschnitten haben.
Ja, Rodizio.
Ja, genau. Und die kamen da immer an deinen Teller, es war wie so ein Weinglas, was dann so halb leer ist und dann kommt der wieder und füllt das quasi wieder auf.
Ja, genau. Ja, das ist hier ganz, ganz bekannt. Wir haben das jetzt auch, meine beste Freundin war jetzt im Besuch und dann haben wir das auch mit Freunden zusammen gemacht und sie hat das auch gegessen und es war wirklich auch ein Erlebnis. Ja. Also ich glaube, für Fleischliebhaber, die kaufen hier total auf ihre Kosten. Ja. Also das ist wirklich super.
Und die haben keinen Tofu-Spieß, mit dem die dann rumkommen?
Nein, leider nicht. Also es gibt hier Tofu, aber nicht, sehr teuer. Also diese ganzen Ersatzprodukte und auch Käse, also ein Schafskäse kostet hier 11 Euro für vielleicht 200 Gramm. Das ist Wahnsinn. Also alles, was importiert werden muss, ist unfassbar teuer.
Ja, lass uns doch mal, wenn wir gerade dabei sind, da über die Preise generell reden. Also wenn du jetzt da eben ein Apartment mietest, da einkaufen, essen gehst, eben so öffentliche Verkehrsmittel und so weiter benutzt, wie würdest du sagen, wie viel günstiger, ich schätze mal, es ist günstiger, aber wie viel günstiger wäre es im Vergleich zu Deutschland?
Also ich finde gar nicht, dass es so viel günstiger ist. Als wir hingekommen sind, waren wir ehrlich gesagt ein bisschen schockiert über die Preise, auch von so Lebensmitteln. Also im Supermarkt kaufen wir super selten ein. Wir kaufen meistens auf den Wochenmärkten ein, weil es dann doch günstiger ist. Und Miete ist extrem teuer. Also im Vergleich zu, wenn ich es jetzt mit einer großen Stadt wie Hamburg zum Beispiel vergleichen würde, ist es wahrscheinlich ähnlich, aber wir zahlen auch relativ viel Miete. Und wenn man dann bedenkt, dass die Leute hier ein Durchschnittseinkommen von 600 Euro haben, dann ist das fast schier unmöglich, sich das leisten zu können.
Was kostet denn eine Wohnung?
Das ist ganz unterschiedlich, wo man halt auch lebt. In der Südzone, wo wir leben, sind die Mieten teurer. Im Zentrum, was eher so das Arbeiterviertel ist, wo es Museen und sowas gibt, ist es deutlich günstiger. Weil will man hier in der Nähe vom Strand wohnen, zahlt man schon für 100 Quadratmeter 1200 Euro. Ist natürlich im Vergleich zu Deutschland okay, aber die Qualität der Wohnungen, die sind meistens sehr, sehr alt. Da wurde dann oft nichts dran gemacht. Und auch wenn man dann einzieht, gibt es viel Dinge, die man halt mit dem Vermieter besprechen muss, die erneuert werden müssen. Und dann machen die Brasilianer das auch öfter nicht. Also da muss man das oft selber bezahlen. Ich habe schon viele Stories gehört von meinen Kolleginnen und Kolleginnen, die halt da wirklich Schwierigkeiten mit ihrer Wohnung hatten.
Also eben, du hast gerade gesagt, einkaufen eher auf dem Wochenmarkt, weil es dann da günstiger ist, eben keine importierten Produkte da natürlich gibt. Auch sonst, auch wenn du ins Restaurant gehst und so, auch, also, aber das muss doch günstiger sein, oder nicht?
Ja, das ist ein bisschen günstiger. Es kommt natürlich drauf an, wie gesagt, wenn man jetzt hier in Ipanema oder in Leblanc, das ist auch ein bisschen, ja, der Stadtteil, der ein bisschen teurer ist. Wenn man da essen geht, dann ist es auch vergleichbar, aber eigentlich so im Durchschnitt kostet ein Essen so 10 Euro ungefähr. Also da, und da wird man auch satt. Also die Portionen sind dann auch nicht klein.
Was auch immer ein Thema ist, Brasilien und gerade in den großen Städten, ist die Sicherheit. Fühlst du dich, fühlt ihr euch da sicher? Oder gab es schon Situationen, wo du dachtest, oh, ist irgendwie Glück gehabt gerade noch? Oder wie siehst du das Thema generell?
Ich fühle mich, oder ja, wir haben uns immer sehr sicher gefühlt und ich fühle mich auch alleine hier sehr sicher. Es gibt natürlich Bereiche, die man meiden sollte. Man sollte jetzt nicht nachts im Dunkeln in eine verlassene Straße gehen, wo kein Mensch ist und kein Licht an ist. Aber das muss ich auch sagen, mache ich in Deutschland auch nicht gerne. Ich finde, man muss halt hier so ein bisschen darauf achten, sein Telefon am Straßenrand jetzt nicht unbedingt rauszuholen. Weil wenn etwas geklaut wird, was ja so vielen von meinen Kolleginnen oder Kollegen halt passiert ist, dann ist es bei großen Veranstaltungen, bei Konzerten oder wenn man irgendwo feiern ist, dann gibt es halt so organisierte Kriminalität, wo so jugendliche Banden halt durch diese Menschenmengen gehen und dann halt die Handys oder Portemonnaies halt klauen. Da war ich jetzt noch nicht, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber da weiß ich, dass man halt sehr darauf achten muss. Und sonst muss ich sagen, habe ich mich noch in keiner einzigen Situation hier irgendwie unsicher gefühlt. Ich hatte auch sehr viel Respekt davor, weil was man von Rio natürlich auch so hört, es ist so gefährlich. Es, meiner Meinung nach stimmt es einfach nicht. Man muss sich halt einfach, es ist ein anderes Land, es ist eine andere Kultur, man muss sich an gewisse Regeln halten. Und wenn man das macht, dann kann man hier sich sehr sicher fühlen. Und ich schätze, das ist auch an anderen, wenn man jetzt am Strand ist, in anderen Ländern genauso, dass man sein Handy jetzt nicht offen auf dem Handtuch liegen lässt und dann schwimmen geht. Mhm. Und ja, klar. Das ist, die Carioca sind halt auch sehr hilfsbereit. Also wenn ich jetzt alleine am Strand wäre, dann kann man einfach jemanden fragen, kannst du mal kurz auf meine Sachen aufpassen und dann geht man schwimmen. Mhm. Also dann ist das auch, das ist dann auch total in Ordnung, weil die halt auch wissen, okay, das gibt es hier und ich muss darauf achten. Aber wenn man sich ein bisschen anpasst, dann sehe ich da gar kein Problem.
Gut, eben, also die Situation, die du jetzt beschreibst, würde ich auch sagen, also das machst du in Deutschland und in jedem anderen Land irgendwie genau. Auch. Außer vielleicht in Dubai, wo du das nicht machst aufgrund der Strafen, die eben Leuten drohen, die dann irgendwas klauen. Aber genau, ich glaube, also ich hätte jetzt eher auch so gedacht in Richtung irgendwie Drogenkriminalität oder so, aber das hast du jetzt auch nicht in dem Sinne erlebt.
Nee, ich weiß, dass das hier sehr präsent ist. Und Marihuana ist auch hier auf jeden Fall ein Ding. Und ja, Crack ist hier auch, wird halt hier viel konsumiert und auch verkauft. Aber das habe ich so jetzt bewusst noch nicht mitbekommen. Die Polizei ist sehr, sehr präsent hier. Das habe ich auch noch nie, auch nicht in Südafrika oder in einem anderen Land, so extrem gesehen. Hier ist überall Polizei. Also auch wo wir wohnen, gibt es einen kleinen Spielplatz und da ist 24/7 ein Polizeiauto. Und überall, auch in diesen, man sagt hier Comunidades oder für die meisten Leute sind es Favelas, steht immer die Polizei, also auch am Strand. Ich finde auch, wenn sie vielleicht jetzt nicht immer eingreift, aber man fühlt sich automatisch sicherer, weil man weiß, man könnte mit jemandem sprechen, wenn es ja, wenn man Hilfe braucht.
Für Leute, die jetzt zuhören und sagen oder so eine innere Checkliste haben und sich denken, wow, das klingt sehr gut. Welche Möglichkeiten hätte ich denn da, wenn ich nach Rio auswandern will? Also siehst du, wenn man jetzt eben nicht gerade als Lehrerin, als Lehrer arbeitet, da Chancen, wie man Fuß fassen kann? Also weil du ja wahrscheinlich auch eben so ein paar Leute kennst, die ja dahin ausgewandert sind, oder eben ist es eher schwierig?
Also ich glaube, man muss sich schon im Klaren sein, dass die Sprache, wenn man Portugiesisch nicht spricht, dass sie eine Barriere sein könnte. Ich glaube, dass so was Gastronomie angeht, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass man hier eine gute Chance hat. Ich kenne mehrere, die halt eine deutsche Bäckerei haben oder sich auf Brezel spezialisiert haben oder ja allgemein, es gibt ganz viele hier auch so vegane Wochenmärkte. Also wenn man sowas gerne mag, dann kann man da auch mit einem kleinen Stand auf jeden Fall teilnehmen. Und da sehe ich schon gute Chancen. Oder Immobilien. Also wenn man halt hier in eine Immobilie investiert, dann kann man das Geld, glaube ich, schon relativ schnell wieder reinbekommen. Also der Vermieter, den wir hier haben, der ist auch Deutscher. Der hat das vor vielen Jahren mal hier gekauft und ja, vermietet es natürlich dann jetzt immer an die deutschen Lehrer. Das ist natürlich eine super Situation.
Deswegen sind die Preise so hoch, ne?
Ja, vielleicht. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass das hier überall so ist. Also Freunde von mir von der Schule, die zahlen noch mehr für weniger, weil die zum Beispiel in Ipanema wohnen, wo okay. Es dann vielleicht noch mal ein bisschen beliebter ist oder näher an der am Strand ist.
Ja, und ich glaube, im Remote arbeiten wahrscheinlich auch einige, ne, die einfach das Wetter und die Copacabana in der Freizeit genießen wollen.
Genau, das ist hier ein ganz, also dieses Networking, das ist hier ein Riesenfeld. Es gibt ganz viel so Coworking Spaces, wo man in den Cafés sitzen kann und wo man von da aus arbeiten kann. Das machen ganz viele. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele WhatsApp-Gruppen hier. Das ist auch, finde ich, sehr hilfreich, wo man halt auf Englisch spricht und wo die Leute Dinge verkaufen oder die du kaufen kannst oder auch Jobangebote, die man da bekommen kann. Und das, muss ich sagen, es ist schon sehr, sehr gut vernetzt hier alles, von was man alles bestellen kann und wie man sich mit anderen connecten kann. Dann gibt's immer feste Treffen für Leute, die halt auch zum Beispiel in diesem Networking arbeiten und die unterstützen sich dann auch gegenseitig.
Welche Tipps gibst du Menschen mit, die eben auch den Traum haben, nach Brasilien oder im Speziellen nach Rio auszuwandern? Also was würdest du sagen, was sind so die Do's and Don'ts?
Ich würde sagen, man muss sich ja ein bisschen frei von diesen Ängsten machen, wenn man hier hinkommt und einfach das erstmal selber erleben, ein bisschen lockerer sein und ja, das Leben genießen, das gute Wetter genießen und keine Panik haben, sich an die gewissen Regeln halten und auch versuchen, offen zu sein für diese Kultur, für ein anderes Land und einfach mal selber das alles zu erleben. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, weil man macht sich natürlich viele Gedanken, viele Sorgen, die aber hinterher nicht berechtigt sind.
Zum Thema Sprache noch ein Tipp?
Ja, also ich muss sagen, ein Kollege von mir zum Beispiel, der ist, der hat ein Jahr vorher begonnen und hat die Sprache gelernt und er konnte jetzt in der Schule in einen erweiterten Kurs einsteigen. Also das hat ihm dann schon geholfen. Mhm. Ein Sprachkurs hier vor Ort kann man auch super machen, ist auch nicht so teuer. Da würde ich schon, glaube ich, den Fokus drauf legen, dass wenn man hier hinkommt, dass man sagt, okay, ich spreche vielleicht jetzt noch kein Portugiesisch, aber ich suche mir eine Sprachschule. Und ich lerne es, weil das hilft einfach ungemein, auch in der Kommunikation mit den Einheimischen hier und auch im Supermarkt. Das ist schon extrem wichtig.
Wenn wir in 2 Jahren nochmal sprechen, letzte Frage, wie sieht dein Leben aus? Ich gehe mal davon aus, du bist dann fließend in Portugiesisch, aber was sind so eure Ziele jetzt eben auch so, ne? Dein Vertrag läuft ja dann auch aus, beziehungsweise müsste dann ja verlängert werden. Wie sieht es in 2 Jahren aus?
Ja, wie du sagst, fließend Portugiesisch. Nein, ich hoffe natürlich, meine Sprachkenntnisse schon dann zu verbessern und mich im Alltag besser verständigen zu können. Ich bin da ganz offen. Entweder man verlängert den Vertrag nochmal und guckt, ob man nicht doch noch ein bisschen länger bleibt, um das hier alles irgendwie mitzunehmen, um dann auch die Sprache richtig anwenden zu können. Oder man sagt, man versucht es nochmal in einer anderen deutschen Schule. Es gibt ja genug auf dieser Welt und die Welt ist so groß. Da kann man vielleicht auch nochmal in ein anderes Land und sich das angucken.
Ja, also das ist wirklich eine coole Option. Also irgendwie ein Argument, ein großer Pluspunkt, um Lehrer oder um Lehrerin zu werden. Steffi, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in deine Auswanderung und in dein Leben in Rio. Und ich bin sehr gespannt. Vielleicht sprechen wir dann in 2 Jahren und du bist dann, was war's? Neu-Delhi vielleicht.
Ja, vielleicht. Ja, danke dir auch für das Gespräch.
Das war die Geschichte von Steffi Meiner, die 2023 nach Brasilien auswanderte und heute in Rio lebt. Die Bilder zu der Folge, die gibt's wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Ich weiß, ich sag das immer am Ende der Folge, damit du dir die Bilder auch wirklich anschaust und mir ein Abo bei Instagram dalässt, weil wir hier im Podcast keine Bilder haben, gibt's die eben dann bei Social Media. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören, für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf dich. Am nächsten Mittwoch bin ich dann wieder da mit einer brandneuen Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.